Amen. Vielen Dank an die Lobpreisband, dass ihr uns so mit hineingenommen habt in den Lobpreis. Danke euch. Richtig gut. Und danke auch nochmal an Wilbert. Richtig stark. Vielen Dank für deine Abendmahlandacht, dass du uns mit hineingenommen hast. Ich verstehe dich. Kennst du das? Du erzählst jemandem, wie es dir geht und er sagt, ey, ich verstehe dich. Ich weiß genau, was bei dir los ist. Und du denkst dir so, ah, du hast eigentlich gar keine Ahnung, wovon ich gerade rede, weil du nicht erlebt hast, was ich erlebt habe. Oder falls du Familie hast und jemand, der Single ist und keine Kinder hat, er kommt zu dir und er möchte dir Beziehungstipps und Erziehungsratschläge geben, oder? Obwohl er dich noch gar nicht gut kennt. Es ist schwer, jemanden zu verstehen, wenn man nicht erlebt hat, was die Person erlebt hat, oder? Da braucht man eine ordentliche Portion Empathie. Es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen von Gott in unterschiedlichsten Religionen. Unsere christliche Vorstellung ist, dass unser Gott dich versteht, dir hilft und für dich leidet. Das ist ein Gott, den es so in keiner anderen Religion mit dieser Hingabe gibt. Doch wenn die Bibel sagt, dass Gott uns versteht, könnten wir antworten, aber Gott, du weißt nicht, was ich durchmache. Du weißt nicht, was ich gerade erlebe. Wir könnten sagen, okay, unser Gott ist allwissend. Er weiß eh alles. Aber wie gesagt, wenn wir etwas nicht erlebt haben, dann ist es theoretisches Wissen. Doch die Bibel stellt uns einen Gott vor, der Mensch geworden ist in Jesus Christus. Er war Baby, er war Kind, Jugendlicher, er wuchs heran, er nahm zu an Weisheit und er hatte Versuchungen, er hatte Todesängste, er hatte Leid und persönliche Herausforderungen, er weinte, er war müde, er hatte Hunger, er war tatsächlich Mensch. Und die Bibel stellt uns diesen Jesus vor im Hebräerbrief und da gehen wir heute rein. Und ich freue mich heute richtig, mit euch gemeinsam in das Wort Gottes zu schauen. Mein Name ist Johannes, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin aus der Elim Hannover, dort bin ich verantwortlich für Jugend, für Kleingruppen und freue mich heute hier bei euch zu sein. Richtig gut, hier ist immer schön kühler als bei uns, das ist immer gut. Und yes, da hat man einen kühlen Kopf, kann man gut nachdenken. Okay, der Hebräerbrief, es ist unbekannt, wer diesen Brief geschrieben hat, aber es ist klar, dass er an Judenchristen geschrieben wurde, also an Christen, die jüdische Herkunft haben. Und das schauen wir uns heute mal genauer an. Und das ist wichtig für uns im Hinterkopf zu behalten, wenn wir jetzt in den Text hineinschauen. Und wir gehen den Text heute so in drei Abschnitten nacheinander durch. Und ich lese mal einen Abschnitt durch und dann sprechen wir darüber und dann den nächsten. Beziehungsweise ich spreche darüber. Ja. Wir können dann später darüber reden. Hebräerbrief, Kapitel 4, Abvers 14. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Barmherzigkeit erhalten und Gnade finden und so die rechtzeitige Hilfe. Okay, bevor wir uns diesen Text genauer anschauen, müssen wir eine Sache klären, weil sonst verstehen wir gar nichts. Nämlich, was ist ein hoher Priester? Der hohe Priester, er war im Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel, er hatte das höchste Amt im Tempeldienst. Er war sozusagen der Chef vom Tempel, okay? Er war der Vorsteher des Tempels, der Chef von allen Priestern. Und er war Mittler zwischen Gott und dem Volk. Also ein bisschen wie ein Papst, okay? Nein, kein Papst, aber er war so das höchste Amt auf jeden Fall. Einmal im Jahr am Versöhnungstag, da ging der Hohepriester in das Allerheiligste hinein und dieser Ort war im Tempel getrennt durch einen Vorhang und da durfte niemand rein, außer der Hohepriester einmal im Jahr, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, an diesem sogenannten Versöhnungstag. In dem Allerheiligsten waren neben anderen Dingen zum Beispiel auch die Bundeslade, das war eine Truhe mit Gegenständen, die für die israelitische Geschichte wichtig waren und sie stand für die Gegenwart Gottes im Volk, dafür, dass Gott da ist, dem Volk hilft und mit ihnen ist. Mit diesem Wissen verstehen wir jetzt auch unseren Text besser und können nachvollziehen, was das alles mit Jesus zu tun hat. Der Verfasser macht hier deutlich, dass Jesus ein großer hoher Priester ist. Okay, das ist irgendwie so, wie als wenn du das höchste Amt nimmst und dann noch sagst, dass das Größte ist eigentlich sowieso klar, weil es gibt kein Amt mehr darüber. Und er macht aber noch deutlich, er ist der große Hohepriester. Er steht sogar noch über dem Hohepriester selbst. Er ist sogar dem höchsten Amt überlegen. Und im Gegensatz zum hohen Priester ist er nicht in den Tempel ins Allerheiligste gegangen, was symbolisch für die Gegenwart Gottes stand, sondern er ist tatsächlich in den Himmel gegangen. Und das steht nicht symbolisch für die Gegenwart Gottes, sondern wir lesen, dass er jetzt im Himmel zur Rechten des Vaters sitzt. Das heißt, er ist tatsächlich in der Gegenwart Gottes, nicht nur symbolisch. Wir glauben, dass Jesus eben zur Rechten des Vaters sitzt und das ganze Universum regiert. Und die Leser werden ermutigt, an diesem Bekenntnis zu Jesus festzuhalten als Sohn Gottes und als Hohepriester. Warum werden sie dazu ermutigt? Weil zu der damaligen Zeit haben sie Verfolgung erlebt. Ja, ihre Versuchung bestand darin, nicht am Bekenntnis festzuhalten, um so nicht für ihren Glauben verfolgt und vielleicht sogar hingerichtet zu werden. Und das erleben wir nicht, aber vielleicht kennst du es auf deinem Arbeitsplatz oder in der Schule oder in deinem familiären oder freundschaftlichen Umfeld, dass sich über deinen Glauben lustig gemacht wird. Oder du auf Unverständnis triffst. Vielleicht stichst du auch hervor durch deine konservativen Werte. Und Leute denken, hey, in welcher Zeit lebst du eigentlich? Oder du erlebst dadurch sogar Benachteiligung. Vielleicht merkst du auch, dass Leute, mit denen du früher sehr eng warst, sich auf einmal von dir entfernen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und du stehst manchmal in der Versuchung, lieber deinen Mund zu halten oder sogar zu verleugnen, dass du Christ bist. Und Jesus kennt diese Herausforderungen. Nicht, weil er allwissend ist und deshalb eh alles weiß, sondern weil er es aus eigener Erfahrung heraus kennt. Er wurde von Menschen verlassen, er wurde verleugnet, verraten und er kämpfte selbst mit Herausforderungen. Ja, der Weg hin zum Kreuz war für ihn kein Kinderspiel, es hat ihn alles gekostet. Der Weg zur Kreuzigung war für ihn ein Kampf. Er betete einmal, dass er diese Kreuzigung nicht durchmachen muss und betete dann aber: Nicht mein Wille, sondern dein Wille, Herr, soll geschehen. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Jesus hat Mitgefühl, wie wir es hier lesen. Wenn wir in die griechische Sprache schauen, in der das Neue Testament geschrieben ist, dann steht da Sympatheo. Sympathisch, oder? Kennen wir. Herr Jesus ist sympathisch. Er ist empathisch. Er kann wirklich mitfühlen. Er hat Versuchungen selbst erlebt. Er ist ein Vorbild für uns, dass wir ehrlich vor Gott sein dürfen. Dass wir keine Show machen müssen, sondern dass wir ehrlich vor ihm sein können. Und das auch hier in der Kirche, oder? Dass wir ehrlich sein dürfen voreinander. Dass wir nicht irgendwelche frommen Floskeln benutzen müssen, um irgendwie gut anzukommen, bei Gott oder bei Menschen, sondern dass wir sein können, wie wir sind. Und so angenommen werden. Ey, das ist eine Ermutigung. Was für eine Ermutigung muss das für die Leser gewesen sein, die in dieser herausfordernden Zeit gesteckt haben, nämlich Jesus zu verleugnen, hier diese Ermutigung zu haben, ey, Jesus kennt diese Herausforderungen und er weiß auch den Ausweg. Es ist so gut, dass ich weiß, zu wem ich gehen kann mit meinen Herausforderungen. Zu Beginn des Jahres, ihr seht es gerade rauslaufen, ist unser Sohn Paul geboren im Januar. Und ich habe mir schon während der Schwangerschaft die Frage gestellt, was bedeutet es, ein guter Vater zu sein? Und wie kann ich das werden? Und dann hatten wir einmal so bei uns in der Elim einen Gebetsabend oder Team Night, auf jeden Fall eine kleinere Veranstaltung. Und dort hat eine aus der Gemeindeleitung für mich gebetet. Und sie hat gebetet und sie hat gesagt, du wirst für dein Kind wie ein Freund sein. Und ich war wirklich erstmal so, okay, wie soll das gehen? Wie kriege ich das hin? Und ich bin ehrlich mit euch, ich bin nicht fertig mit dieser Frage. Und ich denke manchmal, Jesus, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich ein guter Vater sein? Und das sind Herausforderungen des Alltags, oder? Die wir haben und wo wir ehrlich zu Gott kommen können. Und was so schön ist, ich habe ein Vorbild in meinem himmlischen Vater. Ich kann zu ihm kommen und sehen und die Bibel lesen, wie ist er, wie handelt er. Und da ist er ein Vorbild für mich, was es bedeutet, ein guter Vater zu sein. Also ich kann mich an ihm orientieren. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Barmherzigkeit erhalten und Gnade finden und so die rechtzeitige Hilfe. Jesus hat den Weg frei gemacht zu Gott. Hast du das schon mal gehört? Das, Lobpreiser lieben diesen Satz. Sie lieben das, weil dann gemeinsam Lobpreis zu machen, so, ja, er hat den Weg freigemacht, lass ihn uns gehen. Ja, wohin eigentlich? Ja, Weg. Und was stand im Weg? Wovon hat er freigemacht? Sünde stand im Weg. Und Sünde ist nichts anderes als Zielverfehlung. Wir hatten vor einiger Zeit bei uns Taufe und ich habe mit einem Täufling gesprochen und er hat gesagt, als er sein Leben ohne Jesus gelebt hat, war es wie, als hätte er einen Kompass, der nicht ausgerichtet ist. Er hat mal dahin gezeigt, mal dahin und er musste irgendwie sein Leben meistern. Und seit er mit Jesus unterwegs ist, ist es wie eingenordet. Er weiß auf einmal, wo es lang geht und was der Weg ist, wer der Weg ist, nämlich Jesus. Er sagt selbst, er ist der Weg. Und das hat ihm geholfen zu wissen, ey, ich bin jetzt mit Jesus unterwegs und ich darf zu ihm kommen. Er hat die Sünde ausgeräumt, all das, was mich von Gott trennt. Und jetzt darf ich zu ihm kommen, weil er der Weg ist, weil er es vollbracht hat für mich. Daran haben wir heute gedacht im Abendmahl, dass er sich selbst hingegeben hat, damit wir nicht sterben müssen in Ewigkeit, sondern in Ewigkeit leben dürfen mit Gott. Nicht nur der hohe Priester darf dann einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes treten, sondern jeder, der sich auf Jesus beruft. Und ich werde am Ende der Predigt einen Aufruf machen. Und vielleicht bist du hier und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen zu sagen, Jesus, ich will mein Leben mit dir und für dich leben. Und ich will in diese Gegenwart zum ersten Mal treten. Und falls du das tun möchtest, dann kannst du heute am Ende der Predigt dazu Ja sagen. Wir werden dann alle unsere Augen zumachen und du kannst an dem Ort, wo du bist, einfach kurz deine Hand heben. Und ich werde von hier vorne für dich beten, wenn du diese Entscheidung für dich heute treffen möchtest. Und dabei darfst du wissen, dass es jemanden gibt, der dich wirklich versteht. Es ist Jesus. Aber er sagt nicht nur, ach ja, ich verstehe dich, ich habe auch Herausforderungen gehabt, sondern er hilft dir auch. Denn jeder menschliche Hohepriester wird für Menschen eingesetzt. Er hat die Aufgabe, vor Gott für sie einzutreten und Gaben und Opfer für ihre Sünden darzubringen. Und weil er die menschliche Schwäche aus eigener Erfahrung kennt, kann er nachsichtig mit denen umgehen, die aus Unwissenheit oder Versehen vom richtigen Weg abgekommen sind. Kompass nicht eingenordet. Deshalb muss er nicht nur für ihre, sondern auch für seine eigenen Sünden opfern. Niemand kann sich selbst zum hohen Priester ernennen. Man muss von Gott zu diesem Dienst berufen werden, wie es einst bei dem hohen Priester Aaron geschah. Am Versöhnungstag, ich habe es eben schon gespoilert ein bisschen, am Versöhnungstag opferte der hohe Priester Gaben und Opfer. Zuerst, bevor er dann reingegangen ist ins Allerheiligste. Und es war üblich, dass er für seine eigene Sünde, weil er selbst nicht perfekt war, sondern auch gegen das Gesetz Gottes verstoßen hatte, musste er zuerst einen Stier für seine eigene Sünde opfern. Dann nahm er zwei Böcke. Den einen schlachtete er und den anderen Bock, den trieben sie hinaus in die Wüste. Und das Blut des einen Bockes, es wurde ins Allerheiligste gebracht und währenddessen gab es auch in dem Tempel noch Räucherwerk. Ja, Nebelmaschine fehlt euch noch, glaube ich. Das. Okay, ich will keine Diskussion hier anstoßen. Ja, reden wir hinterher. Okay, es wurde also für die Sünde des Volkes bezahlt. Mit den Opfern, mit dem Blut. Sie wurde bedeckt, Räucherwerk, komm an. Und sie wurde weggeschafft aus dem Volk. Dafür steht der Bock, der aus dem Volk in die Wüste geschickt wurde. Und Jesus, er erfüllt alle diese Voraussetzungen als Hohepriester über alle Maßen und er wird sogar selbst zum Opfer, weil er kein Opfer für sich selbst darbringen muss. Er hat nämlich keine Sünde, sondern er hat komplett gehorsam Gott gegenüber gelebt. Und deshalb konnte er sein perfektes Leben für uns opfern. Und dabei erfüllte er alle diese Teilaspekte. Der eine Bock wurde geschlachtet und auch Jesus wurde ausgepeitscht. Er wurde geschlagen, gefoltert durch Kreuzigung und starb. Er blutete. Und somit wurde die Sünde aus dem Volk bedeckt und weggebracht. Und sie ist weggeschafft. Hey, vielleicht kennst du das aus deinem Leben, ich kenne es auf jeden Fall, dass wenn ich etwas falsch gemacht habe, ich mich mehrfach bei Gott entschuldige und ich sage, Gott, es tut mir leid und dann bete ich noch über irgendwas anderes und dann bete ich am Ende nochmal, lieber vorsichtshalber nochmal, es tut mir leid und ich bin schon fast entschuldigungssüchtig, mich immer wieder zu entschuldigen, wie als wenn diese Entschuldigung es wieder gut machen könnte, oder? Wenn ich es oft genug sage oder dann ein bisschen mehr Bibel lesen, ja, oder ein bisschen mehr Zeit für Gebet nehmen oder einfach noch öfter in die Kirche gehen. Das Ding ist, wir können es nicht wieder gut machen. Und wenn du an Jesus als deinen Herrn und Retter glaubst, dann ist die Sünde aus deinem Leben weggeschafft. Sie ist in die Wüste weggetrieben. Sie ist nicht mehr da, sondern Jesus hat dafür bezahlt. Die Bibel sagt sogar, dass Gott dieser Sünde nicht mehr gedenkt, wenn er sie vergibt. Das bedeutet Vergebung bei Gott. Er löscht sie aus seinem Gedächtnis. Der allwissende, allmächtige Gott entscheidet sich, das weiß ich nicht mehr. Wir kommen und entschuldigen uns zum 10. Mal und er sagt, worüber redest du? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich habe dafür bezahlt. Ich habe dafür bezahlt und die Sünde ist weggeschafft. Wir lesen davon, dass die Priester von Gott berufen worden sind und auch Jesus, er wurde von Gott berufen zu einem ganz bestimmten Auftrag. So hat auch Christus, der Messias, sich nicht selbst die Würde eines hohen Priesters verliehen, sondern es war der zu ihm gesagt hatte, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. An einer anderen Stelle sagt Gott nämlich, du sollst für immer Priester sein, ein Priester nach der Art Melchisedeks. Als Jesus noch hier auf der Erde lebte, hat er unter Tränen und mit lautem Schreien gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes retten konnte. Und wegen seiner ehrerbietigen Scheu vor Gott wurde er auch erhört. Obwohl er Gottes Sohn war, hat er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Doch jetzt, wo er zur Vollendung gelangt ist, wurde er für alle, die ihm gehorchen, der Begründer eines ewigen Heils, einer ewigen Rettung. Und Gott selbst hat ihn als Hohepriester begrüßt, ein Hohepriester nach der Art Melchisedeks. Der Autor macht klar, Jesus ist Sohn Gottes und er ist von Gott selbst eingesetzt. Als Hohepriester. Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Und wenn man mal so in die Kirchengeschichte hineinschaut, dann sieht man, das hat Probleme gemacht. Weil Jesus als Sohn Gottes, wir glauben, Jesus ist auch Gott, wurde gezeugt, Moment mal, ist Gott nicht irgendwie ewig? Ist Gott nicht ewig? Wie kann er gezeugt werden? Weil wenn wir verstehen unter Zeugung einen Anfang, oder? Dann hat das menschliche Leben einen Anfang bei der Zeugung. Aber wie ist es bei Jesus? Und bei Jesus geht es nicht um den Beginn einer Existenz, sondern um eine ewige Beziehung zwischen Vater und Sohn. Es drückt aus, wie sie von Ewigkeit her in Beziehung stehen. Von Ewigkeit her ist Jesus Sohn und der Vater Gott ist Vater. Von Ewigkeit her, das ist nicht etwas, was begonnen hat, als Jesus auf diese Erde gekommen ist, sondern er ist es von Ewigkeit her und er bleibt es auch für immer. Und er hat eine vollkommene Teilhabe am Wesen vom Vater. Der Sohn ist dem Vater komplett ähnlich. So, wenn du jemanden wirklich kennenlernen willst, dann fragst du die Kinder, oder? Wie ist die Person zu Hause? Paul könnt ihr Gott sei Dank noch nicht fragen. Er wird nichts antworten, außer zu lächeln, vielleicht, I don't know. Du kannst die Kinder fragen, oder? Oder die Eltern? Oder die Partnerin oder den Partner? Wie ist sein Charakter? Wie ist er wirklich? Und deshalb kann uns Jesus, Gott den Vater, auch völlig vorstellen, weil er ihn von Ewigkeit her als Vater kennt. Und das hat er getan und die Bibel ist unsere Quelle davon. Dort erfahren wir, wer Gott ist. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit einem Jugendlichen angefangen. Wir haben das Evangelium gelesen nach Markus. Und erstmal so Evangelium, Markus, was ist denn das alles? Haben wir alles geklärt. Und das ist einfach eine Biografie über Jesus, die geschrieben wurde. Und da haben wir hineingeschaut und er hat gesagt, ja, er liest immer so mal einen Versausschnitt irgendwie in der und ich habe zu ihm gesagt, hey, fang damit an, über Jesus zu lesen, wie er gelebt hat, was er gesagt hat, weil er ist von Ewigkeit her Sohn und er kann dir wirklich Gott als Vater vorstellen und dann lernst du ihn auch mehr kennen und ja, wir lernen ihn durch die ganze Bibel kennen, aber wir glauben daran, dass Jesus der Höhepunkt der Schrift ist, das, worauf alles hinausläuft. Er ist Zentrum, nicht nur unseres Lebens, unseres Gottesdienstes, sondern auch der Bibel. Und auf ihn läuft alles hinaus. Und es geht hier also nicht darum, dass Jesus einen Anfang hat, sondern Sohn Gottes ist. Und somit ist er dem Priestertum aus dem Alten Testament weit überlegen. Und das wird euch ein Beispiel deutlich. Nämlich an einer anderen Stelle sagt Gott, du sollst für immer Priester sein, ein Priester nach der Art Melchisedeks. Und hier wird genau das verdeutlicht. Jesus ist Priester für immer. Er ist es nicht der Abstammung nach. Im Alten Testament wurde ein Mann namens Aaron berufen und seine Nachkommen sollten Priester sein, weil sie die Nachkommen sind und weil Gott sie berufen hat. Und Jesus selbst stammt aber nicht von diesem Stamm ab. Er kommt gar nicht aus dieser Linie. Man könnte sagen, okay, wie kann er Priester sein? Und jetzt bringt hier der Autor ein Beispiel, nämlich Melchisedek aus dem Alten Testament, der noch vor dem Priestertum war. Und er tritt nur einmal ganz kurz auf, es wird uns nicht viel über ihn erzählt, und er begegnet Abraham, einem wichtigen Mann aus der Bibel, und er hat bei sich Brot und Wein, und wir erfahren weder etwas von seinem Vater oder seiner Mutter, von seiner Abstammung oder seiner Geschichte, und die Bibel liebt Stammbäume, aber bei ihm finden wir nichts davon. Und das ist ein Bild für Jesus. Er ist ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Und er ist nicht Priester aufgrund der Abstammung, sondern aufgrund einer direkten Berufung von Gott. Und Melchisedek brachte Brot und Wein. Als ich das mal gelesen habe, dachte ich so, wow. Melchisedek ist ein Bild auf Jesus hin und er bringt Brot und Wein. Das habe ich mit leuchtenden Augen gelesen. Und Jesus, er gebraucht beim Abendmahl Brot und Wein, oder? Für sein Opfer, was er als ewiger Priester bringt. Sein Leib und sein Blut. Das sind seine Opfergaben, die er bringt, damit wir das ewige Leben haben und in der Ewigkeit gerettet sind. Und das war Jesus mehr wert als alles, mehr wert als dein eigenes Leben, dich zu retten. Als Jesus noch hier auf der Erde lebte, hat er unter Tränen und mit lautem Schreien gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes retten konnte. Und wegen seiner ehrerbietigen Scheu vor Gott wurde er auch erhört. Obwohl er Gottes Sohn war, hat er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Hier macht der Autor noch einmal deutlich, dass Jesus wirklich die Herausforderungen des menschlichen Lebens kannte. Er hat Leid und Todesangst erlebt, er hat Trauer erlebt und er weinte. Er kann wirklich mitfühlen aus eigener Erfahrung, weil er es selbst erlebt hat. Vielleicht sitzt du zu Hause und du hast Todesängste. Jesus verurteilt dich nicht. Er versteht dich und er sagt, ich kenne das. Darf ich dir helfen? Ich habe mal mit einem Freund telefoniert und er hat mir erzählt, wie es ihm geht und dass es ihm nicht gut geht und ich weiß gar nicht mehr genau, um welche Sache es ging. Auf jeden Fall ging es um irgendein Problem und ich liebe es, Lösungen für Probleme zu haben. Ja, ich möchte eigentlich am liebsten ihm sagen, hier, Schritt 1, 2, 3 und dann hast du es geschafft. Und ich habe gemerkt, wenn ich ihm jetzt Ratschläge gebe, ist es gerade nicht dran. Es ist gerade einfach nicht, es hilft gerade nicht. Ratschläge sind auch Schläge manchmal, ja? Sagt Pastor Johannes Justus. Und dann habe ich zu ihm am Telefon gesagt, einfach nur, weil es stimmte auch, ich habe gesagt, ich kenne das aus meinem Leben, ich kenne das. Und er hat zu mir gesagt, wow, das hilft mir schon. Und ich war so, was? Also mir wird es nicht reichen. Ja? Ich würde sagen, ja, okay, schön, dass du das kennst, aber was machen wir jetzt? So, ne? Aber für ihn war das schon eine Hilfe. Einfach nur zu wissen, dass jemand da ist, der mich versteht, der das kennt. Und Jesus kennt deine Herausforderungen. Manchmal haben wir so ein Bild von Gott, dass er irgendwie ganz weit weg und irgendwie so erhaben und so heilig ist, was auch stimmt. Aber er ist Mensch geworden. Er hatte Angst. Er hat geweint. Er hatte Kämpfe. Er hatte Versuchungen. Bis ans Äußerste. Er versteht dich wirklich. Vielleicht sitzt du zu Hause einsam und du fühlst dich allein und Jesus sagt, ich kenne das. In meinem tiefsten Moment, wo wir alle sagen würden, da sind wir doch füreinander da, wurde ich allein gelassen. Da haben mich meine Jünger, die 3 Jahre lang mit mir unterwegs waren, verlassen. Als wir am Kreuz hingen. Doch nach dieser dunkelsten Stunde, dann kam die Auferstehung. Und das ist der Beweis dafür, dass Jesus, dass der Vater das Opfer von Jesus angenommen hat. Dass er wieder auferstanden ist und dass er lebt und für immer dieser Priester sein wird. Wisst ihr, es ist krass, dass Jesus nicht nur der Priester ist, als er auf dieser Erde war vor 2000 Jahren, sondern die Bibel sagt, er ist immer noch der hohe Priester, der für uns eintritt. Er ist immer noch der hohe Priester, der für uns eintritt. Wisst ihr, Wenn du mitten in einer Herausforderung bist, mitten in einem Kampf, in einer Versuchung, Ängste, Sorgen, was auch immer es bei dir sein mag, in diesem Moment betet Jesus für dich. Und er schaut nicht und er sagt oft, schaut dich an und sagt, na, schon wieder. Sondern er schaut zum Vater und sagt, komm, lass uns unserem Sohn helfen. Lass uns unserer Tochter helfen. Er betet für dich. Das ist so verrückt, dass dieser liebende Gott so hingegeben ist, dass er am Kreuz für uns stirbt und noch immer im Himmel für uns betet. Und die Bibel sagt sogar ein Bild, wo über die letzten Tage und dann über die Zeit, auch wo Jesus wiederkommt und über den Himmel geschrieben wird, dort steht, dass er immer noch blutet. Ein blutendes Lamm. Hey, wisst ihr, Jesus bleibt für immer dieses Opferlamm. Gott hat den Menschen erschaffen und er hat gesagt, okay, für immer gebe ich mich hin für diesen Menschen. So voller Liebe ist er. So voller Liebe zu seinem Geschöpf, das doch gegen ihn rebelliert, aber er gibt sich hin. Und er ist der hohe Priester, der in deinen Kämpfen für dich eintritt, für dich betet und für dich ist. Und weil Jesus ist, ist auch unsere Rettung ewig. Er rettet vor dem Tod, weil er ihn überwunden hat. Er hat keinen Anfang und kein Ende und unsere Rettung hat kein Ende. Wir müssen nicht bangen, oh Jesus, wenn du wiederkommst, hoffentlich komme ich mit. Sondern er, wenn er dich rettet und wenn du sagst, ich glaube an Jesus als Herrn und Retter, dann wirst du mit ihm in Ewigkeit sein. Das sagt sein Wort. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir das reflektieren. Und ich habe zwei Einladungen. Die erste ist, wenn du hier bist und du sagst, ich habe noch nie diese Entscheidung getroffen. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt alle mal unsere Augen schließen, sodass jeder einen Moment für sich hat. Dass jeder das für sich reflektieren kann und dass nur Gott und ich hier vorne das sehen kann. Und dann werde ich für dich beten. Keine Angst, du musst nicht nach vorne kommen, du musst nichts sagen. Aber wir schließen jetzt unsere Augen, dann hat jeder einen Moment für sich. Und wenn du hier bist und du sagst, ich möchte Ja sagen zu diesem Jesus, ich möchte dieses Opfer annehmen und ich möchte sagen, ich will mein Leben ab sofort mit dir leben, als mein Herrn, als mein Retter. Und vielleicht merkst du, wie dir gerade warm wird, wie etwas dich zieht und jemand dich ruft. Ich sage dir, Jesus, er möchte dich retten, er möchte in dein Leben hineinkommen. Und so, währenddessen wir alle unsere Augen geschlossen halten und keiner nach rechts oder nach links schaut, möchte ich dich fragen, möchtest du dazu Ja sagen? Dann heb einmal deutlich deine Hand, dass ich von hier vorne für dich beten kann, wenn du sagst, ich möchte mein Leben ab sofort für Jesus leben. Und du sagst, ey, ab diesem Tag und für immer soll er mein Herr sein. Ich frage noch einmal, bist du heute hier und sagst, ja, ich will mit dir leben, Jesus, ab sofort und für immer? Dann heb einmal deutlich deine Hand, dass ich von hier vorne für dich beten kann. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt beten wir gemeinsam und ich werde vorbeten und wir beten gemeinsam als Kirche und unterstützen die Leute, die sich gemeldet haben. Jesus Christus, ich danke dir für dein Opfer. Ich danke dir, dass du dich ganz hingegeben hast. Dass du für immer für mich eintrittst, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass du nicht herabschaust, dass du auf diese Ebene kommst, wie ein Mensch wirst, gelitten hast für uns, Angst hattest, Versuchungen und dass du doch standgehalten hast. Danke, Jesus, sei du ab jetzt mein Gott und mein König. Amen, Amen. So gut, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Richtig gut. Als ich diese Verse und die folgenden Kapitel dann noch im Hebräerbrief gelesen habe, hat es so in mein Leben hineingesprochen. Und ich mache momentan meine Ausbildung zum Pastor und ich kann damit connecten, dass ich sage, ich bin in diesem priesterlichen Dienst. Ich will Menschen dienen und ich will Gott dienen. Und Jesus ist mein Hohepriester, er ist Vorbild für mich, wie er diesen Dienst tut. Und mir wurde aber neu klar, es geht nicht zuerst um den Dienst. Es geht nicht zuerst den Dienst hier in der Band oder in der Kirche oder was auch immer du tust, sondern in deinem gesamten Leben Priester zu sein. In deiner Familie, da wo du bist, auf Jesus hinzudeuten. In deinem Umfeld, auf deiner Arbeit, sodass Menschen auf Jesus näher kommen. Und vielleicht wollen wir uns jetzt bewusst einen Moment nehmen, um darauf zu reagieren. Und vielleicht wünschst du dir das in deinem Leben, mit deinen Herausforderungen zu Gott zu kommen und dich ihm zu nahen. Vielleicht hast du dich schon 15 Mal entschuldigt und du möchtest sagen, Jesus, jetzt möchte ich das abgeben. Danke, dass du mir vergeben hast. Oder du bist mittendrin in Kämpfen und du sagst, Jesus, hilf mir in meinen Kämpfen. Ich weiß, du verstehst mich und du kennst den Ausweg. Vielleicht bist du hier und du wünschst dir neu, deinen Blick auf Jesus zu richten oder ein Priester in deinem Umfeld zu sein, der auf Jesus, auf Gott hindeutet. Als Kirche haben wir diesen priesterlichen Auftrag, oder? Dafür sind wir hier, sonst könnten wir ja schon bei Jesus sein. Wir sind dafür hier, dass Menschen von ihm erfahren, dass sie von ihm hören, dass sie sagen, ey, ich möchte mein Leben mit ihm gestalten. Und deshalb laden wir Sonntag für Sonntag ein, zu Jesus zu kommen. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ich möchte diesen priesterlichen Auftrag neu für mein Leben annehmen. Da, wo ich bin und auch hier, wir als Kirche wollen das. Und ich will mit all meinen Herausforderungen, Versuchungen zu Gott kommen, der mich wirklich versteht. Und wenn du dazu Ja sagst, dann nimm doch ja einfach so eine Haltung ein, wie für dich im Gebet, vielleicht deine Hand auf dein Herz und du sagst, Jesus, ich möchte mit allem zu dir kommen. Und dann beten wir. Jesus, ich danke dir, dass du unser Hohepriester bist und dass wir mit allem, was uns beschäftigt, zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir vor dir echt sein dürfen, dass wir keine Show machen müssen, nicht besonders christlich reden müssen, sondern so sein dürfen, wie wir sind und uns da begegnen möchtest und auch verändern willst. Danke, dass du eingreifen möchtest in unsere Kämpfe, dass du da wirkst und wir kommen mit all dem zu dir, Jesus. Und wir wollen Priester sein hier in Clausthal. Priester sein für diese Stadt, dass sie von dir hört, Jesus. Und dass mehr Menschen erfahren, wer du bist, was du getan hast und dass Menschen dazukommen, die gerettet werden und die ja wirklich hier frisches Wasser bekommen und auftanken können. Und ich habe so einen Gedanken, dass hier in Clausthal wirklich Menschen sind wie in einer Wüste und sie sind wie vertrocknet und laufen durch diese Stadt und sie brauchen Rettung. Und es braucht Menschen, die sagen, hier, kommt hierher, hier ist ein guter Ort. Herr, lad deine Freunde, deine Kollegen, wen auch immer, deine Mitstudenten, lad sie ein. Lad sie ein. Komm mit ihnen ins Gespräch. Hey, lass uns nicht zurückziehen, sondern lass uns da unseren priesterlichen Auftrag leben. Und ich habe so den Eindruck, wie diese knöchrigen Gestalten hier hineinkommen, wie sie Jesus erleben, wie sie Fleisch an den Knochen bekommen. Ja, vielleicht kennt jemand diese Geschichte aus der Bibel. Sie bekommen Fleisch an den Knochen und sie bekommen neues Leben. Und das hier ist ein Ort, diese Kirche, wo sie neues Leben bekommen. Deshalb dein Dienst, was du hier tust, ist so wertvoll und wichtig, weil dadurch Menschen zu Jesus finden. Amen. Amen.